Hallo und herzlich willkommen bei Rethinking Marketing, dem Podcast der Marketingberatung Cherrypicker, der Antworten darauf finden will, wie zukunftsfähiges Marketing aussehen muss. Mit namhaften Köpfen aus der Branche wollen Oliver Klein von Cherrypicker und ich darüber sprechen, warum das Marketing in der Krise steckt, welche Fähigkeiten und Tools CMOs brauchen, um ihren Job richtig gut zu machen und wie Agenturen das so begleiten können, dass sie relevant für ihre Kunden sind und auch bleiben.
Alte Regeln brechen, neues Verstehen, mehr Zukunft will, muss durch Wandel gehen. Das Marketing steht jetzt in der Pflicht, zu führen, zu prägen und nicht nur mit sich. Willkommen bei Rethinking Marketing, warum Marketing sich verändern muss. Willkommen bei Rethinking Marketing, die Zukunft beginnt jetzt bei uns.
Ich heiße Lena Herrmann, bin Journalistin und seit fast 20 Jahren in der Branche unterwegs. Und mit mir hier sitzen Oliver Klein von der Marketingberatung Cherrypicker. Hallo Oliver.
Hallo Lena.
Und die beiden Mitautoren aus dem Buch Rethinking Marketing. Das ist zum einen Toan Nguyen, Podcaster, Content Creator, Investor, Reisender. Hallo Toan.
Hallo.
Und Philipp Böndel. Philipp ist CEO bei The Ambition, einer Agentur für Culture Marketing, die er 2021 gegründet hat. Hallo Philipp.
Schön dabei zu sein.
Wir wollen heute darüber sprechen, warum Culture Marketing für die Zukunft von Marken so essentiell wichtig ist. Bevor wir da aber jetzt gleich reingehen, und ich denke, wir haben einiges an Gesprächsbedarf, würde ich euch gerne die Frage zuspielen, die Jesko Perey in der vorherigen Folge euch gestellt hat. Und zwar hat er gefragt, in welchem Unternehmen würdet ihr irgendwann mal gerne CMO sein, beziehungsweise welches Angebot als CMO tätig zu werden, könntet ihr nicht ausschlagen?
Nike. Also wenn Nike morgen anruft und sagt, Böndel, pass auf, wir haben hier eine Stelle frei, globales Marketing, dann würde ich, glaube ich, spontan ja sagen, weil Nike ist eine legendäre Marke, tolles Produkt, toller Gründungsmythos, tolle AthletInnen unter Vertrag, aber natürlich auch aus dem Musikbereich, also genau der Turf, in dem ich unterwegs bin. Und da hätte ich, glaube ich, genau die Spielräume und auch das Spielgeld, das es bräuchte, um große Moves zu machen. Und da hätte ich Spaß dran. Toan.
Ich wollte eigentlich Alu-Yoga sagen, aber nachdem du jetzt schon Nike gesagt hast, werde ich keine Sport-Apparel-Brand wählen, sondern Rolex. Und es ist ein bisschen konträr zu dem, was ich wahrscheinlich in den letzten Jahren gemacht habe. Nicht ultra innovativ, sondern eher tradiert, alt, ja, sehr alt, Legacy-Brand. Aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass in einer Welt, die von Robotern und künstlicher Intelligenz regiert wird, dass Tradition, Geschichte der differenzierende Faktor ist. Also das, was du in deiner Vergangenheit gemacht hast, in Hinsicht von Kontinuität und Konsistenz, ist eigentlich das, was dich eigentlich von den anderen noch separiert. Dazu kommt, ich bin ja, wie alle Leute wissen, eher ein fauler Mensch. Wenn dieser Podcast rauskommt, bin ich in Vietnam, hänge am Strand rum und mache ein paar Podcast-Aufnahmen nebenher. Und ich habe das Gefühl, Rolex ist eine Marke, die geht auch in einer 24-Stunden-Woche.
Das ist wirklich die perfekte Rolle für dich. Ja, und ich bin ein bisschen neidisch. Rolex wirklich mega.
Oliver, was würdest du für einen CMO-Posten übernehmen? Hast du da einen?
Naja, wenn Toan schon Rolex übernimmt, das finde ich auch ganz spannend, aber ich will eine andere Marke nehmen. Ich glaube, ich würde Marketingleiter gerne bei Porsche Classic werden, weil ich finde es einfach eine ganz tolle Marke. Die alten Kisten, die Tradition hochhalten, da haben Toan und ich gerade was gemeinsam. Mit einer so tollen, tollen Legacy und ohne Classic gäbe es die Marke Porsche heute ja gar nicht in der Form. Den ganzen Tag nur mit alten Kisten sich zu beschäftigen, mit der Marke nochmal auszubuddeln, was gab es noch für Geschichten, was gibt da tausende Geschichten. Ich glaube, nur noch der Käfer hat noch mehr Geschichten. Also finde ich toll.
Ich finde es ganz interessant, dass jetzt zwei Luxusmarken hier genannt wurden. Würdet ihr sagen, dass in Zeiten wie diesen, Krisen, Unsicherheiten etc., Themen wie Luxus ja so eine Art Renaissance haben oder einen neuen Stellenwert bekommen?
Wenn man sich jetzt mal die Märkte anguckt und auch das, was so in Marktkapitalisierung, Börsenwerten und sowas entsteht, dann sehen wir ja eher die umgekehrte Richtung, ne, dass Luxusmarken eher leiden, gerade weil Recession, die Leute gucken mehr aufs Geld. Die Gen Z kauft eher Dupe-Products, ne, als das Original, weil die sagen so, hey, so ein Bullshit, ne, warum muss ich hier 4.000 Euro Marge drauf zahlen? Und Luxus verändert sich eher im Bereich, ich sag jetzt mal, persönliche Signature, nenne ich jetzt mal. Ne, also im Sinne von, wie reise ich, ne, mit was, welchen Geschmack habe ich, was zeige ich, zu welcher Community gehöre ich, und da ist halt Rolex, ich sage jetzt mal, ein Symbol einer bestimmten, da kommen wir auch gleich hin, ne? Community, ne? Stilgruppe, die da ist, genauso wie Porsche. Und da würde ich noch gar nicht mal sagen, dass das Menschen sind, denen Luxus wichtig ist, ne? Weil wenn den Luxus wichtig wäre, dann würden die Lamborghini kaufen, ja, oder eine Hublot oder irgendwas Hässliches. Und das sind Menschen, die würde ich eher im Bereich der Ästhetik, der zeitlosen Ästhetik zuordnen, ne? Wie so ein Vitra-Scher. Luxus an sich ist eher under pressure. Deswegen habe ich auch meine Zweitkarriere gestartet, dass ich eher glaube, dass Gesundheit das neue Statussymbol ist. Aber für mich sind Rolex und Porsche eben nicht nur Luxusmarken, sondern vor allem ikonische Marken. Das ist das, was sie halt eigentlich auszeichnet.
So wie Nike natürlich auch.
Ja, und es sind hochemotionale Marken. Ich glaube, das ist auch wichtig, ne? Hier sitzen viele MarkenliebhaberInnen in diesem Podcast. Und am Ende geht es auch um die Emotionalität oder wie Thoran vorhin gesagt hat, die Geschichte, die Legacy, die Produktqualität. Und ich glaube, das unterscheidet am Ende dann auch ein Rolex von einer Hublot, ohne den KollegInnen zu nahe zu treten. Aber das eine ist halt irgendwie Proll, teuer verkaufter Prollschmuck. Und das andere ist halt 150 Jahre Geschichte und Craft. Und das wird hier sehr wertgeschätzt.
Ja, ich glaube auch, das ist der Übergang ja auch zu dem Thema heute hier, Culture Marketing. Ich glaube, die Marken, über die wir gerade reden, machen sehr, sehr viel richtig, ohne dass sie jetzt zwingend sich über klassische Werbung definieren. Sie sind im Leben der Menschen, die das gut finden, angekommen. Sie spielen da eine Rolle. Und die machen vieles richtig, weil sie eben verstehen, immer wieder aktuell zu sein, weil sie es verstehen, dass ein gewisser Hype um sie entsteht, eine gewisse Begehrlichkeit, und das meine ich nicht rein finanziell, sondern einen Haben-Wollen-Effekt. Das finde ich toll. Das ist bei Nike auch. Ich finde, bei Nike ist es ganz anders, weil Nike schafft es einfach auch, das Lebensgefühl von vielen Menschen, sowohl im Sportbereich als auch im Fashion-Bereich zu entsprechen, und das weltweit. Und das finde ich toll. Das machen diese Marken entsprechend aus.
Und auch ein guter Mix aus Kontinuität und Konsistenz in dem, was man tut. Wenn wir beim Beispiel Rolex bleiben, seit zig Jahren Sponsor von großen Sportereignissen, beispielsweise Wimbledon, haben wir alle vor Augen. Das heißt, da wird konsistent und kontinuierlich und auch konsequent an Dingen festgehalten, weil man eben verstanden hat, so ein One-Off funktioniert nicht. Wenn ich Teil einer Community werden möchte oder eben einer Sportart in dem Fall, dann muss ich über Jahrzehnte am Ball bleiben. Und dann werden aber auch punktuell neue Trends aufgegriffen und gut implementiert. Beispiel Nike, als damals der ganze NFT-Buzz kam, wir können uns alle noch dunkel erinnern, war Nike einer der ersten Companies, die die Artifact gekauft haben und sich damit zum damaligen Zeitpunkt eine der spannendsten ProduzentInnen, würde ich jetzt mal sagen, oder Plattform einverleibt haben. Ich glaube, das ist am Ende des Tages genau das Spannungsfeld, das es braucht. Ein großer Anteil Kontinuität und dann aber selektiv gut beigemischt Trends.
Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema. Lass uns noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Wir sprechen über Culture Marketing. Ich habe es gerade schon angekündigt. Der Begriff ist schon jetzt ein, zwei Mal gefallen. Ich würde sogar behaupten, das ist einer der ganz großen Buzzwords, die gerade so in der Marketingwelt herumwabern. Jetzt habt ihr einmal die Chance, erklärt doch mal, ihr als, muss man ja schon fast sagen, Erfinder dieses Begriffs, als Erfinder dieser Gattung, wie definiert ihr überhaupt dieses Thema Culture? Was genau bedeutet echtes Culture Marketing?
Thoran hat ein Jahr vor mir gegründet, deswegen lasse ich ihm den Vortritt.
Also Culture Marketing ist tatsächlich etwas, was irgendwie bei super vielen Leuten ein Gefühl auslöst, was aber an sich in unterschiedlichen Münden unterschiedliche Definitionen herbeiruft. Ich würde folgende Sache sagen. Die Schwierigkeit an Culture Marketing ist oft mit Trend Marketing, ja, gleichgesetzt wird, ja, popkulturelles Marketing, zeitgemäßes Marketing, Hip-Hop, Meme und TikTok-Trend hier, ne, Instagram-Trend da. Oder, das ist das andere Extrem, dass es ein Hobby ist, dass man sagt, die Person macht doch irgendwie das, das wird doch dann Culture Marketing sein. Und ich für mich definiere Culture Marketing so, dass es etwas ist, was in Anführungsstrichen schon eine gewisse Zeit existiert, community-zentriert aufgebaut worden ist und, das ist ja so mein Lieblingswort, keine Zielgruppe, sondern eher ein Lebensgefühl, eine Stilgruppe ist, was soziodemografisch schon lange viele Grenzen überschreitet. Und für mich definiere ich sowas immer anhand von, ich sage jetzt mal so 6 Elementen, wo ich sagen kann, wenn 4 oder 5 dieser Elemente eintreffen, dann ist es auf jeden Fall Culture, dann ist es auf jeden Fall eine Stilgruppe. Nummer eins, ganz klar, Sprache. Ja, ob du, wenn du mit Krypto-Leuten sprichst und die sagen LFG, WAGMI und Co., dann wissen die Leute ganz genau, was geht ab. Ne? Bei Gamern GG, du weißt ganz genau, ja, auch Hip-Hop und natürlich auch Sprache, Symbole und Codes. Dann Statussymbole. In jeder Kultur gibt es ein, zwei kleine Insignien, die erkennst du, wenn du Teil der Kultur bist und weißt sofort, ah, okay, der Bro, der Dude, that Girl, die mögen das und das. Und Außenstehende wissen vielleicht gar nicht genau, was das ist. Kleidung, Goth, Skating, Surfen, wir alle wissen sofort, ne, welche Kleidung dort getragen wird. Das sind jetzt mal so die drei Basic-Elemente. Spannend wird's aber vor allem dann, wenn diese Stilgruppen und Communities weitergehen und sowas wie, ich sag jetzt mal, Glaubenssätze haben. Na, zum Beispiel die Longevity-Community, in der ich ja gerade bin, sagt ganz klar, es geht darum, nicht unendlich zu leben, sondern den gesunden Teil des Lebens zu verlängern. Die Hip-Hop-Community, ohne dass ich jetzt da übergriffig sein will, sagt, ohne harte Arbeit, ohne den Grind, ohne den Hustle, kein Fame. Und wenn wir über Glaubenssätze sprechen, dann spanne ich auch gleich den Bogen, sprechen wir oft darüber, dass jede Kultur auch sogenannte, ich sage jetzt mal, Idole hat. Fast hin zu Göttern oder sowas. Das ist halt, ob du im Running unterwegs bist oder im Hip-Hop. Es gibt immer so 2, 3, 7 Leute oder sowas, wo du sagst, okay, das ist der OG, das ist die OG, ne? Die definiert die Spielregeln. Und dann ist der letzte Punkt, und dann sage ich auch, wie ich Culture Marketing sonst noch definieren würde. Richtig geiles Culture Marketing oder Culture oder Community haben Sehnsuchtsorte. Ja, also beim Tennis, es ist Wimbledon, bei Fußball ist San Bernabeu, bei Gaming die Gamescom, die BlizzCon. Bei Fashion oder gewissen Fashion-Gruppen ist die Paris Fashion Show. Deswegen ist Culture für mich dann vor allem interessant, wenn es fast eine Art Glaubensgemeinschaft ist, wenn es fast was Religiöses hat. Das ist für mich etwas, was spannend ist. Und das ist eben kein scheiß TikTok-Trend in KW21 oder irgendein Song, der gerade mal 4 Wochen in Charts ist und die Leute machen da drauf was und sagen, das ist jetzt Culture-Marketing. Nein, es ist nicht Culture-Marketing. Gibt kein OG, gibt keine Code, gibt keine Signale, ja, gibt keinen Sehnsuchtsort, sondern es ist einfach nur ein Trend. Und das ist auch der Unterschied zwischen einem Hobby. Ein Hobby machst du, aber du hast keinen Gott oder keine Göttin, die du anbetest, wie du so sein willst. Und deswegen ist zum Beispiel auch sowas wie die Finance-Community, ne? Die ganzen Trader und Investment-Maker, das ist auch Culture-Marketing, weil die beten dann Larry Fink an und BlackRock und Blackstone, ne? Die tragen ihre Patagonia-Weste über ihren Hemd. Du erkennst es sofort. Und das ist es, was halt diese Tribes halt ausmacht, diese Communities, diese Lebensgefühle. Und das ist für mich viel, viel, viel mehr als ein Hobby und ein Trend.
Ich stimme Thor natürlich in all den Punkten zu, die er gerade erwähnt hat. Was mir noch wichtig wäre, ist, dass die Intention der Marke ganz entscheidend ist, um sagen zu können, handelt es sich hier um Culture-Marketing oder handelt es sich hier um ganz reguläres Marketing oder eine Kampagne mit Culture als Stilmittel? Weil das begegnet mir häufig. Da wird mal mit einer Rapperin gearbeitet und plötzlich steht in der Headline Culture-Marketing. Das ist nicht Culture-Marketing, sondern an der Stelle wird in dem Fall eine Künstlerin als Stilmittel für, ich sag mal, Regelkommunikation genutzt. Die Intention von Culture-Marketing ist immer, sich nachhaltig, authentisch, organisch innerhalb einer Community einzubetten und idealerweise zu einem aktiven Part dieser Community zu werden. Das muss immer die Intention sein. Und das braucht Zeit, das braucht eine Strategie, das braucht ein Konzept, das braucht ein Playbook. Und eine einmalige Aktion ist per Definition kein Culture Marketing. Das heißt, mein Ziel muss immer sein, was sind die Bedürfnisse dieser Community, dieser Gruppierung? Wie kann ich diese Community befähigen mit den Mitteln, die ich als Marke an den Tisch bringe? Und wie kann ich mich dort langfristig einbetten? Idealerweise kommen wir irgendwann an den Punkt, wo auffällt, dass ich als Marke nicht mehr da bin. Dann habe ich es eigentlich geschafft. Dann habe ich es geschafft, weil dann bin ich wirklich organischer Teil dieser Community und Subkultur. Und ansonsten all das, was Thoran gerade gesagt hat. Und ich glaube, das kann man wirklich runterbrechen auf kleinste Subgruppierungen. Ja, weil das wird da auch häufig gefragt. Ja, wo fängt Kultur an? Wo hört Kultur auf? Popkultur, Subkultur. Allein in der Cycling-Bubble gibt es 5, 6, 7 unterschiedliche Typologien. Ja, die einen haben den 15.000-Euro-Bock und ballern 42 Kilometer lang irgendwie um die Stadt herum. Die anderen sind in Spinning-Kursen und haben einen Peloton zu Hause. Die anderen wiederum sind eher so die Freizeitradler. Das heißt, auch das macht für mich oder uns, glaube ich, Culture-Marketing aus. Dass verstanden wird, Kultur ist vielschichtig. Kultur besteht aus unterschiedlichsten Typologien, egal ob das Cycling ist, ob das Running ist, ob das Airport Lounges sind, ob das Gaming ist, ob das Nerdkultur ist, ob das Hip-Hop-Kultur ist. Da zu durchdringen und in die Tiefe zu gehen, ist die eigentliche Magie von Culture Marketing.
Oliver, wenn du die zwei so hörst, würdest du sagen, mit Blick auf dein operatives Geschäft, auf den Austausch, den du mit Marketingverantwortlichen hast, ist das so, diese Definition ja vor allen Dingen auch schon verstanden?
Ganz ehrlich gesagt, Nein. Die Sehnsuchtsorte, die Thoran beschreibt, die fehlen den Leuten, sind nicht definiert und man denkt auch gar nicht dran. Philipp eben auch sagte gerade, dass es eben nicht eine Maßnahme ist.
Richtig.
Ne, und nicht irgendwie eine Aktion, die man macht und ich habe dann Influencer und jetzt bin ich auch im Culture Marketing unterwegs.
Richtig.
Der Gedanke ist größer und das finde ich super spannend. Lena, du hast es gerade ja gesagt. Wir hören das gerade, die Definition von den beiden, die wahrscheinlich die beiden bekanntesten Gesichter für dieses ganze Thema sind in Deutschland, wie sie das sehen. Und ich glaube, viele im Marketing ist das noch gar nicht klar, welche Hebel man haben kann. Weil wenn du es schaffst, dass Menschen deine Marke nicht gut finden, deine Marke nicht lieben, sondern wenn du es schaffst, dass du in einem so starken Kontext Teil deren Leben bist, dass sie sagen, es fehlt mir, dass du Teil einer Community bist, dass du diese Community auch in irgendeiner Form mit steuerst oder ihr mit Anreize gibst oder dass du eine Rolle darin spielst, aber auf selbstverständlich natürliche Art, ist das das nächste Level des Marketings. Und ich glaube, viele stecken noch fest in der, so ein bisschen in der Kommunikation der 80er. Ich muss senden. Und das, wenn ich das euch beide richtig verstehe, Thoran und Philipp, ist das Cultural Marketing eben, du wirst ganz starker Teil des Lebensmittelpunkts der Menschen. Du spielst eine Rolle, die deine Marke ist unmittelbar und untrennbar damit verbunden und auch authentisch verbunden. Und dann stellen sich viele Fragen natürlich fürs Marketing. Brauche ich denn dafür dann noch klassische Reichweitenkommunikation? Welche Rolle spielt TV, Print? Welche Rolle spielen Banner und andere Sachen? Welche Rolle spielt Out of Home für mich dann, wenn ich das geschafft habe, in bestimmten Communities ein ganz bestimmter elementarer Bestandteil zu sein? Vielleicht gar keine mehr.
Du sagst gerade super viele wichtige Dinge, Olli, weil das ist genau der große Shift. Zwei Sachen. Zum einen ist eben nicht in Audience zu denken, ne, in passiver Sendebestrahlung, weil das, glaube ich, für mich der große Shift zwischen Audience und Community ist. Eine Community spricht auch miteinander und untereinander interagiert und ist auch aktiv. So ist der Unterschied. Die sitzen einfach nicht da, ne, wie so ein Theater, ne, wo das Licht ausgeschaltet wird, du wirst anbestrahlt und dann gibt es ab die Post. Ne, hier 30 Sekunden out of form, boom, 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 boom. Ne, sondern die Interaktion ist super wichtig. Was aber vor allem wichtig ist, und das ist das, was Philipp ja und mich ja auch eint, ist, wenn wir über das Wort Love Brand nachdenken, ist eigentlich da der Schlüssel zu allem drin. Weil, was basiert auf Liebe? Was zeichnet Liebe aus? Liebe ist, wenn es gut, richtig und echt gemacht ist, keine Einbahnstraße. Und das ist, was mich ultra nervt bei super vielen Marken. Die wollen alle geliebt werden, ja? Aber Leute, wer geliebt sein will, muss auch Liebe geben. Es ist ein Geben und dann irgendwann ein Nehmen, sein Investieren und zurückbekommen. Ne? Es ist etwas, was in der Symbiose halt passiert. Und deswegen waren Mercedes-Benz im Bereich Gaming lange stark, Louis Vuitton im Gaming, Red Bull in der Hip-Hop-Breakdancing-Culture oder sowas. Ne? Mhm. Weil du immer verstanden hast, hier geben die richtig Liebe in die Community rein. Die investieren Geld, die bauen Sachen auf, die bauen Access und Co. Und das ist der Unterschied zwischen, ich sag mal, ne, Beschallungsmarketing. Da machst du auf Publish und Launch, ja, setzt dich hin, wartest auf GfK-Zahlen oder guckst in so ein Dashboard und so Vanity Metrics. Aber wenn es wirklich darum geht, ob der KPI ist, spürt jemand deine Liebe, dann ist das ein ganz anderes Game. Wir sprechen hier wirklich auch einfach von wirklich unterschiedlichen Prioritäten, die man macht. Ein wesentlicher Faktor ist, dass du das ja auch fühlen musst. Very easy.
Ich würde aber auch ergänzen, dass es um unterschiedliche Zielsetzungen geht und um vielleicht nochmal auf deinen Punkt zu kommen, Olli. Ich bin der Meinung, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Du brauchst Short-Term-Maßnahmen. Du musst dafür sorgen, dass sich morgen die Produkte drehen. Dafür ist Culture Marketing aber nicht das richtige Tool. Culture Marketing ist immer Long-Term. Ja, du brauchst einfach mindestens 3, 4, 5 Jahre, bis die Dinge wirklich angekommen sind und greifen und du spürbare Effekte hast. Und parallel brauchst du deine Short-Term-Maßnahmen. Das heißt, wir würden nie propagieren, mach nur noch Culture Marketing. Das ist Quatsch. Darum geht's nicht. Sondern mach bitte gerne so weiter, wie du gerade erfolgreich unterwegs bist und addiere Culture Marketing als zusätzlichen Layer, um dafür zu sorgen, dass du in der Zukunft, sprich in 3, 4, 5 Jahren relevant bist. In deinen Zielgruppen, bei deinen Käuferschaften. Und ich glaube, das vernachlässigen viele oder denken dann, sie müssen das eine tun und das andere lassen oder das funktioniert nicht miteinander. Es funktioniert wunderbar in Kombination. Und vielleicht das noch ergänzen, Culture Marketing ist natürlich auch immer Mittel zum Zweck. Ja, wir lieben alle die Kultur und das ist wahnsinnig wichtig. Aber natürlich muss Culture Marketing auch zu Markenpräferenzen, zu Marktanteilen, zu Abverkäufen beitragen. Weswegen wir auch immer auf KundInnen zugehen und sagen, natürlich, Culture to Conversion. Das ist das, womit wir uns beschäftigen. Ja, wie kann ich diesen Hebel betätigen, um hinten raus in 3, 4, 5 Jahren eben, ich wiederhole mich, Markenpräferenzen so positiv beeinflusst zu haben, dass die Menschen eben sagen, ich hole mir einen Cupra und keinen BMW.
Ich finde das einen total interessanten Aspekt, denn Ich hätte von meinem Gefühl her immer gesagt, dieser Schulterschluss zur Community schließt Performance aus, weil dann vielleicht die Community sagt, ich finde die Marke ja total geil, aber jetzt machen die so einen total seltsamen TV-Spot irgendwie, der mich persönlich vielleicht gar nicht erreichen soll, sondern eine ganz andere Zielgruppe beispielsweise, aber mich vielleicht emotional von dieser Marke wegbringt. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, das kann total gut parallel nebeneinander funktionieren.
Also es sollte im Idealfall nicht im gleichen Kanal stattfinden, ne? Und sollte natürlich, ich sage jetzt mal, sich an die Gegebenheiten auch anpassen. Aber zu denken, dass man damit keinen Abverkauf machen kann, ist falsch. Man kann damit ultra krassen Abverkauf machen. Da muss aber eine Kondition erfüllt sein, ist nämlich, dass es, wenn du in die Culture investierst, die Culture investiert auch irgendwann in dich zurück, ne? Weil sie dich auch feiert. Und der Schlüssel, und das ist ja eigentlich der, ich sag mal, goldene Maßstab, woran du erkennen kannst, dass hier was auf Augenhöhe passiert, sind Collabs. Brand-Collabs zwischen jemandem aus der Kultur mit der Marke selber sind immer quasi ein, das habe ich von Philipp gelernt, gegenseitiges Co-Signen und das Kommunizieren der gegenseitigen Wertschätzung und das Kreieren miteinander. Und das sind ganz klassische Capsule-Products. Capsule-Limited-Editions, die immer ausverkauft sind, zumindest in den letzten 9 Jahren. Ja, jetzt ist Recession, mal gucken. Aber du musst natürlich erstmal die Culture überhaupt auf das Niveau bringen, dass die überhaupt Lust haben, mit dir das halt zu machen. Und das ist was zum einen einfach Geduld benötigt, aber auch Taktgefühl. Also wenn du als Marke neu in der Kultur bist, ist es wie, als wenn du neu in die Stadt kommst. Ne, du musst auch erstmal gucken, ne, wo geht man hin, wie kommt man rein, ich gehe in eine Bar, was ist der Dresscode, ne, wem gebe ich Trinkgeld und etc. pipapo, ne? Und wer Taktgefühl hat, weiß, du kommst nicht rein, machst, jetzt bin ich hier, FMCG, Blue Chip Brand, Mondelez, let's go. Nein, fade es erstmal rein, lernst die Rules, lernst die richtigen Leute kennen. Das ist auch ganz wichtig, da kommen wir gleich auch noch dazu. Culture Marketing hängt immer davon ab, das richtige Kontaktbuch zu haben. Also das richtige Netzwerk ist Trust. Das ist nicht nur Brand und Brand und IP. Ja? Du musst gucken, dass du den richtigen Rhythmus hast. Und das ist halt konträr zu vielen Marketeers, die denken immer noch in, wir brauchen einen Big Bang Turn. 360 Grad, ne? Feuerwerk. Und ich so, nee, pass auf, ist eher wie ein Rhythmus, eher wie so ein Tanz, ne? Es gibt schnelle Phasen, die sind sehr leidenschaftlich, ja? Da gibt es Phasen, da ist es auch ganz gut, ne, mal ein bisschen ruhiger zu machen, und das ist was halt einfach nur funktioniert, wenn du mal deinen Marketing CMO Job auf eine Periode von 4,5 Jahren mal denken würdest. Da haben wir ja auch ein Problem.
Das klingt ja alles super, was Thoran jetzt hier gerade gesagt hat. Wir wissen aber, Oliver, dass natürlich die Praxis in den Unternehmen, in den Marketingabteilungen anders aussieht. Wir haben auch schon in vorvergangenen Folgen immer wieder darüber gesprochen, dass sich die Rolle des CMOs wandeln muss, der natürlich auch mehr Stratege sein muss. Jetzt kommen Thoran und Philipp daher und schlagen vor, auf eine verhältnismäßig kleine Zielgruppe zu gehen, vielleicht in eine Community rein, von der jeweilige CMO überhaupt keine Ahnung hat. Was machen wir denn jetzt?
Naja, es ist ja vielleicht nicht nur eine kleine Zielgruppe. Das Ganze erweitert sich, dann fängst du irgendwo mit an. Ich finde, so radikal neu ist das gar nicht. Eine Marke baust du auch nicht in einem halben Jahr auf oder nur unter Performance-Gesichtspunkten, weil dann bist du keine Marke. So wie ich euch auch verstehe, Richtung, was Culture Marketing ist, es ist ja Markenführung par excellence. Und eine Marke musst du halt langfristig sehen, weil sonst ist sie keine Marke. Sonst bist du immer noch im promotionalen Bereich, auch wenn es mal auf Jahresebene geht. Eine Marke aufzubauen, dauert mal locker 2, 3, 4, 5 Jahre. Und ich finde es genau richtig, dass man sagt, ich habe als CMO, als Marketingverantwortlicher oder Marketingverantwortliche, habe ich jetzt 2 Ziele. Ich muss auf der einen Seite gucken, dass ich natürlich unsere ganze Maschinerie am Laufen habe als Unternehmen, nämlich, dass wir genug abverkaufen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch gucken, dass wir nicht in den ganzen Preiskampf kommen, sondern wir müssen was Besonderes haben. Wir müssen uns absetzen vom Wettbewerb. Wir müssen uns logisch differenzieren. Da ist natürlich zur Differenzierung das beste Vehikel, ist die Markentechnik. Und es ist erstmal natürlich ein Marathon und es ist kein Sprint. Aber du musst trotzdem sprinten, weil du musst kurzfristig Ziele erreichen. Und das in diesem Spagat bist du als CMO, glaube ich, immer. Und das musst du mitnehmen. Und ich finde, wenn du das schaffst, dass Menschen eine langfristige Verbindung zu dir aufbauen, weil du Teil deren Leben bist, ist das super. Und wenn du dann, Thoran hat es gesagt, wenn du dann auch Produkte mal mit reinnimmst und sagst, guck mal, ich habe eine Sonderedition und Co., du findest ja in dieser Szene dann statt, dann hast du plötzlich Dinge, die auch aus dem Preisgefüge raus sind, wo sich die Leute rumreißen und das spricht sich rum. Und dann wollen die Follower. mitmachen und wollen das auch haben. Und plötzlich hast du einen Buzz-Effekt, den du vielleicht gar nicht so eins zu eins erstmal planen kannst oder auch nur bedingt kontrollieren kannst. Aber du säst etwas, damit du hinterher viel, 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 viel mehr erntest. Und ich finde es ja gar nicht verwerflich zu sagen, machen wir auch Lead-Generierung und bieten denen etwas an. Und wenn wir aber vielleicht sogar etwas ganz Besonderes anbieten, ist das super. Aber eben mit Fingerspitzengefühl, wie Thoran sagte. Das kannst du nicht mit der Brechstange machen. Das braucht ein Fingerspitzengefühl und dafür musst du Zeit haben, darüber nachzudenken, wie mache ich das? Und du musst es verstehen oder Leute haben, die es für dich verstehen, weil du sagst, bleib jetzt mal bei Philipp, bei Hip-Hop, bei seinem Lieblingsthema. Ich habe keine Ahnung, wie Hip-Hop, ich verstehe gar nicht, wie das Ganze funktioniert. Aber dann hole ich mir Leute rein, die mir helfen, das für meine Marke zu übersetzen.
Und es muss auch nicht immer die Produktkollaboration sein. Das ist mir auch nochmal wichtig. Also es ist ein elementarer Bestandteil und Thoran hat ganz viele tolle Beispiele genannt. Aber es kann auch im Bereich Service sein. Es kann im Bereich Dienstleistung sein. Ich glaube auch, eine große Stärke von Culture Marketing liegt im Faktor Kuration. Und darüber wird für mich auch viel zu wenig gesprochen. Es geht häufig um Kreation. Was können wir machen? Welche Assets können wir produzieren? Welche Aktivierung? Lass uns doch erstmal über eine gute Kuration sprechen. Welche Talente, welche Plattformen, welche Marken passen denn überhaupt zu dir? Oder um zu dem Beispiel Vorteilswelt zu kommen. Es ist relativ leicht, eine Vorteilswelt zu kuratieren für Menschen wie mich oder uns, die aus der Kultur kommen. First Access zu Klamottendrops, Paris Fashion Week, erste Reihe bei, weiß ich nicht, Beyoncé. Also relativ easy, Dinge zu kuratieren, die Menschen begeistern, ohne dass ich ein neues Produkt schaffe. Das ist ein Beispiel von mehreren. Und ich glaube, sich damit auseinanderzusetzen, wie kann ich in meinen Services, in meiner Dienstleistung, in meinen Programmen, auf meinen Plattformen Anreize schaffen, die Menschen aus einer Kultur begeistern, das kommt noch zu kurz. Darin liegt aber ein riesengroßer Hebel.
Wie finde ich die denn, diese Kultur? Die wenigsten Marken haben ja das Glück, von einer Community entdeckt zu werden und sozusagen von vornherein so in Beschlag genommen zu werden. Viele Marken wollen ja da irgendwo rein. Wie schafft man denn das?
Zum einen, es gibt klassischerweise früher die Inside-Out-Strategie. Das heißt, du guckst innerhalb deiner Markenwelt, deiner Attribute, deiner Kernwerte, was es gibt, ne, was eventuell eben ableitungsfähig wäre, um mit gewissen Kulturen zu connecten. Und dann gibt es den Outside-In-Approach. Du guckst an, was ist gerade ultra, ultra heiß. Vielleicht auch schon, ne, ein paar Jahren schon unter der Schwelle, Tipping Point, und jetzt am Kommen. Und das schnappst du dir. Und das finde ich wichtig, das Schnappen auch sozusagen, weil wir in einer Welt leben, die eigentlich, ich sag mal, in Market Shares aufgeteilt ist. Es gibt so gewisse Dinge, die gibt es einfach nur einmal in einer Kultur. Gibt halt nur den einen Gott, es gibt nur drei Sehnsuchtsorte pro Kultur. Wenn ich jetzt ein CMO wäre oder eine CMO und ich wäre ambitioniert und ehrgeizig und ich hätte einen Führungsanspruch, dann schnappe ich mir outside-in-wise drei, vier dieser Filetstücke für ein paar Jahre. Das wäre jetzt mal ganz banal, wie ich es machen würde. Diese Zeiten gab es sogar schon. Vor meiner Nerdzeit war ich ja bei Jungformat Sports. Es gibt halt nur einmal die FC Bayern München Brust. Wer geht auf die Brust? Jetzt liebe Grüße an Steve Plesker, I love you. Aber die Number One geht da drauf aus dem Markt. Und dieses Anspruchsdenken, das ist auch ein Treiber von Culture Marketing. Auf wen gehe ich, was schnapp ich mir? Ist leider nicht Omega bei Wimbledon, ist Rolex. Und so korrigieren sich auch. Das heißt, du hast Inside-Out. Klar, du guckst, was ist im Innerhalb des Unternehmens, was irgendwie logisch wäre, was man machen könnte. Ingenieurskunst, ne? Love for Craft, lange bei uns halt drin, ja. Oder Playfulness, okay, let's go. Oder Outside-In. Aber das sind jetzt so mal so Wege, wie ich rangehen würde.
Ich würde dir zustimmen und gerade den letzten Aspekt habe ich ja auch von dir gelernt, einfach Dinge vom Tisch nehmen. Ich glaube ganz wesentlich, und das beobachte ich so gut wie nirgendwo, dass so gedacht wird, häufig wird immer bis aufs letzte Mühe geguckt, passt das denn perfekt zu mir als Marke? Sagen wir, naja, vielleicht passt es nur zu 95%, aber nimm's dir, weil sonst kommen die anderen, ja. Und das vergessen viele, es ist ein Wettbewerb, alle sind am Lauern, alle sind am Gucken und am Ende des Tages geht's auch darum, welche Assets kannst du für dich gewinnen. Oder aber, und das ist wiederum etwas, was wir auch gut finden, eigene Assets aufbauen, eigene IPs aufbauen. Das dauert natürlich nochmal eine Ecke länger, trägt sich unter Umständen aber auch entsprechend länger. Und ansonsten sehe ich das wie du. Ich glaube, es ist ganz wichtig, eben zu schauen, welche Überschneidungen mit welchen Interessensgruppen habe ich in meinen Käufergruppen, in meinen Käufergruppierungen, um dann da reinzugehen und zu gucken, bin ich anschlussfähig A als Marke und B mit meinen Produkten. Und wenn ich dann eine Grundanschlussfähigkeit qua Marke und qua Produkt habe, dann gucke ich rein, habe ich da ein positives Sentiment, bin ich vielleicht sogar an irgendeiner Stelle schon mal aufgepoppt, um dann da reinzugehen und dann aber auch mit aller Vehemenz. Also wir sind keine Fans davon zu sagen, ah, wir machen 5% Running, 10% Cycling, 12% Gaming, 18% Hip-Hop, 19% Nerdkultur. Digga, wohin? Ja? Also ich bin der festen Überzeugung, max 2 Subkulturen. Und auch nur dann, wenn du über die nötigen Budgets verfügst. Es gibt Ausnahmen. Wir haben einen Kunden, der verfügt über das nötige Kleingeld, in 3 reinzugehen. Die sind aber auch nicht alle gleich groß. Aber wenn du reingehst, mach es richtig. Und Gaming, um bei dem Beispiel zu bleiben, Thoran, wir waren eben bei Marktführerschaft und Anspruch. Im Gaming haben ehrlicherweise viele Marken sehr früh sehr viel zugemacht für andere. Da kommst du jetzt nicht mehr rein. Zumindest nicht ohne das nötige Spielfeld. Und das ist für mich auch ein schönes Beispiel dafür, wie sehr man profitiert als Marke, wenn man früh reingeht.
Gutes Beispiel, du kannst es einmal qua monetären Mitteln zumachen, qua Rechten und Verträgen, aber du kannst auch einfach durch Impact, also unser Pokémon Minicase, als wir das Pokémon Pikachu Auto zu Gamescom gelauncht haben, da hat erstmal ein Jahr lang wollten dann alle Automarken in die Gamescom rein, aber haben sich nicht getraut, weil sie gesagt haben, okay, wenn wir es aber nicht ähnlich gut machen, dann ist irgendwie auch wack. Guck, dass du die Testimonials, die Celebrities, die Co-Creators hast, die besonders wichtig sind, sign die, nimm die Sehnsuchtsorte vom Tisch. Da gibt es echt einige Sachen. Jetzt mal ganz blöd, es kann auch einzelne Wörter sein. Wir haben mit IWC damals in der Krypto-Community einen Web3-Club gemacht, ne, schon ein paar Jahre her, ja. Und wir haben halt ein Wort genommen und das war eigentlich original, sorry, dass ich das so sage, aber auch hier Maurice Motru, ich liebe dich, 91% des Erfolgs. Wir haben das Wort Diamond Hand einfach besetzt. Das ist halt quasi für Krypto-Leute ein Wort, das heißt sogar, wenn es Krisen sind, kursschwankend, du hältst an deinem NFT fest. Du hast eine Diamond Hand. Ja, und dann IWC-Uhr Diamond Hand, ne, und dann haben wir quasi den Diamond Hand Club gegründet und genau den Benefits, die Philipp eben gesagt hat, ne? Hans-Zimmer-Konzert zu Witches and Wonders. Ja, First Row bei Formel 1, ne, die Chance zu einem Super Bowl und sowas zu fahren, ne, und das macht man so krass, aber NFT-Leute hatten zu dem damaligen Zeitpunkt, ich war ja auch selber Nike Artifact Holder, so heißt es auch, ja, wir hatten auch viel Cash, ne, also wir hatten auch Bock, Geld auszugeben.
Betonung auf hatten.
Und da haben wir ein Wort genommen, ja, und auch in jeder Kultur gibt es bestimmt 5, 6 Wörter, ne, man spricht dann von der Lingo, die kannst du auch benutzen, deswegen nehmt die Sachen vom Tisch, wenn ihr diesen Anspruch habt, jemand zu sein.
Und da kommen dann wieder SpezialistInnen ins Spiel. Das würde ich noch gerne hinzuaddieren, weil ich sage dir, deine 0815 Kreativagentur, no pun intended, kommt nicht mit der Diamond Hand um die Ecke. Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt. Dafür brauchst du Menschen, die wirklich in dieser Kultur unterwegs sind, das Leben, um dann im richtigen Moment mit dem richtigen Asset oder Hinweis um die Ecke zu kommen. Und ich finde, das ist wirklich ein Paradebeispiel, wie das richtig gut zur richtigen Zeit funktioniert hat.
Oliver, erlebst du in euren Auswahlprozessen, dass Markenverantwortliche bereit sind, Spezialisten auf Agenturseite noch zusätzlich eben auch ins Haus zu holen, beziehungsweise sich zu überlegen, wie sie ihr Agenturgefüge so aufstellen, damit eben genau das, was die zwei jetzt gerade so skizziert haben, nämlich Mut, Entschlossenheit, First Mover oder zumindest einer der Ersten zu sein, damit das überhaupt möglich ist?
Sehr unterschiedlich. Aber das, was die beiden machen, ist ja keine Spezialdisziplin. Das muss man so sehen. Also ein Spezialist ist eher jemand, ah, der kennt sich in einer ganz besonderen Ecke aus, den muss ich noch irgendwie dazu nehmen, weil da kennt sich meine anderen Agentur nicht mit aus. Das ist ja ein ganz anderer Fall. Wir reden ja hier über den heiligen Gral der Marke und sagen, wie gehe ich denn mit meiner Gesamtkommunikation um? Wie erreiche ich nochmal die Menschen draußen? Wie erreiche ich sie wirkungsvoller? Wie baue ich hier Relevanz auf? Was mache ich denn? Also die Fragestellung, die wir hier jetzt gerade in diesem Podcast diskutieren, ist nicht, gibt es da noch einen Spezialist, der irgendwas mal von Culture Marketing gehört hat, sondern die Fragestellung ist, kann Culture Marketing oder der Gedanke, das ist ja nicht ein Begriff, sondern der Gedanke, den wir hier diskutieren, ist dann eine Chance für meine Marke drin? Und in welcher Form, in welchem Zeitrahmen, mit welchem Budget nutze ich diesen? Und dann wo? Auch klar, das hatten wir gerade diskutiert. Also es ist sehr stark übergeordnet und das sehe ich jetzt nicht als Konkurrenz, sondern eher als in Ergänzung bei der großen Frage eben, was mache ich überhaupt? Und was ändere ich in einer Zeit, wo sich ganz viel ändert? Und wie mutig bin ich? Wie viel was lässt meine Organisation zu? Woran glaube ich? Und dann ist es eher dann ein Zusammenspiel von mehreren Kompetenzen und nicht, ich hole mir nochmal irgendeinen Spezialisten rein, der sich da ein Label auf die Brust heftet, dass er irgendwas in Richtung Kultur kann. Das ist es nicht. Insofern meine Fragestellung, wie werden wir wieder erfolgreich? da stellen Kunden genau die richtigen Fragen, wen brauche ich dafür? Und da sind sie, glaube ich, auch relativ offen. Nichtsdestotrotz musst du natürlich deinen Gesamtbetrieb am Laufen halten und je nachdem, welche Art von Agentur jemand sucht oder welche Art von Beratung jemand sucht, entsprechend und wie offen er ist und wie seine Marke und auch seine Organisation das entsprechend zulassen. Ich glaube, es am Ende ist wirklich davon abhängig, mit welcher Führungskraft im Marketing haben wir es zu tun. Wie ist die Persönlichkeit, wie ist der Mut, wie ist der Glaube an etwas, wie ist auch die Bereitschaft zum Wandel? Es hängt ganz stark an dem Kopf, der das Marketing, der oder die das Marketing führt.
Und interessanterweise, die erfolgreichsten Köpfe unserer Branche setzen auf Culture Marketing. Da könnte man ja auch mal hingucken. Also gerade ne, Markenmann des Jahres, Giuseppe, Culture Marketing. Ja, davor Uli Klenke, Culture Marketing. Steve Pleska, O2, Culture Marketing. Sabine Zantes saß ich kürzlich mit zusammen. Ex-Deichmann, Culture Marketing. Und so weiter und so fort. Ne? Also man sollte schon auch irgendwie die Augen öffnen, glaube ich, wenn man Marketier ist und gucken, was machen denn die Erfolgreichen in meiner Branche. Was ich gerne noch hinzuaddieren würde, weil das knüpft an das an, was du vorhin gesagt hast, Lena. Und mit der Frage werde ich immer wieder konfrontiert. Kann ich das nicht auch von meiner Lead-Agentur bekommen? Kann ich das nicht von meiner Kreativagentur bekommen? Da sitzen noch 500, 600, 800, 900 Menschen. Ich sage nein. Warum? Weil Culture Marketing extrem von Talent abhängt, weil du brauchst die Menschen, die in diesen Subkulturen zu Hause sind und dann auch noch die Fähigkeit besitzen der Transferleistung, weil es geht ja nicht nur um das Wissen, sondern es geht immer um das Transferieren des Wissens zu Marken und das Wissen anwendbar zu machen. Und da haben Unternehmen wie die Nerd oder auch die Ambition einen unschlagbaren Vorteil, weil diese Menschen haben Bock, bei uns zu arbeiten. Und diese Menschen haben überhaupt keinen Bock auf Corporate, diese Menschen haben überhaupt keinen Bock auf große Agenturkonstrukte oder Networks. Die kommen ganz bewusst in Teams wie unsere, weil hier Kultur gelebt und geatmet wird. Das wiederum gibt uns einen großen Vorteil am Talentmarkt und Talent macht am Ende den Unterschied zwischen gutem Culture Marketing und Commodity.
Und Leistungsbereitschaft auch. Ne? Ich sage jetzt mal, was für die Nerd lange extrem gut funktioniert hat, ist, dass wir hier ein Exodus von kompletten Weirdos und Outcast waren, die Anime-Culture, Japanese Kawaii und sowas gefeiert waren, die in Anführungsstrichen in ihrem normalen Leben, früher zumindest, als sie klein waren, jung waren, teilstigmatisiert worden sind. Und hier war auf einmal ein Ort, ne, wo du das halt volle Kanne ausleben konntest. Ne? Jede Woche Magic Night, Magic Heart für Kunden, designed und Co. Dieses Business der Agentur Dienstleistung, wo ich ja 16 Jahre von Teil war, lebt halt auch einfach von der Extrameile. Kann mir jeder erzählen, was er will. Ohne die Extrameile kommst du nicht in die Champions League. Da brauchst du 5% mehr Motivation, 5% mehr Resilienz, 5% mehr Leidenschaft, 5% mehr alles. Menschen, die musst du beseelen. Und Culture beseelt die Menschen.
Das ist ein schönes Schlusswort und ich glaube, das nehmen wir uns alle mit, denn das gilt nicht nur für Agenturen und den Mitarbeitenden von Agenturen, sondern natürlich auch für CMOs, für Marketingverantwortliche, für uns alle, dass ja der Wille zur Extrameile natürlich am Ende auch den Unterschied macht und den Erfolg bringt. Bevor wir jetzt aber aufhören, brauche ich von euch beiden noch eine Frage für ja, unseren nächsten Gast, den ihr noch nicht kennt. Jetzt ist die Frage, habt ihr euch eine Frage zusammen überlegt oder hat jeder eine eigene Frage?
Philipp hat eine.
Ich habe eine, aber ich will...
Aber du hast sie vergessen.
Das ist mir total unangenehm, da bin ich sehr unvorbereitet, weil die habe ich ja vorab per E-Mail geschickt, aber pass auf, wir sind ja hier hochmodern, wir haben ja 2025, deswegen schaue ich einfach nochmal in meine Mails und da habe ich sie auch schon. Hier ist unsere Frage.
Aber stell sie nur, wenn sie gut ist, sonst passen noch mal 21 Sekunden, um eine bessere zu machen.
Nein.
Wir waren gut. Jetzt blamier uns nicht auf die letzten Meter dieses Podcasts.
Ich seh schon deine WhatsApp gleich. Was war das für eine Frage? Also, anders als du habe ich überhaupt geantwortet und eine Frage. Und sie korreliert natürlich mit unserem Thema. Und zwar, liebe Marketier, die diese Frage gestellt bekommt, gibt es Marken, durch die du im Besonderen durch deine Hobbys und Interessen aufmerksam geworden bist und sie deshalb präferierst?
Das ist eine tolle Frage, die nehmen wir auf alle Fälle mit. Herzlichen Dank dafür. Ich danke euch sehr, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt. Das war eine große Freude, es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch dreien. Wer noch nicht genug bekommen hat von euch, dem empfehle ich auf alle Fälle mindestens euren Artikel bzw. Beitrag im Buch Rethinking Marketing zu lesen, denn da habt ihr auch nochmal ganz konkret, ich glaube, 8 Tipps für Marketeers zusammengefasst. Also da können wir alles, was wir jetzt hier so nett im Plauderton besprochen haben, können alle nochmal so richtig gut nachlesen. Danke euch für eure Zeit und einen schönen Tag euch.
Macht's gut. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.
Danke. Tschüss, Lena.
Ciao.